Gut, das waren jetzt also die Veränderungen, die uns auf der persönlichen Ebene erwarten. Jetzt wird es aber auch in der Welt der Wissenschaft natürlich Veränderungen geben. Also es wird sehr viel über den Paradigmenwechsel gesprochen, über den Paradigmenwechsel in der Wissenschaft. Burkhard Heim zum Beispiel wäre jetzt ein Beispiel, der also bereits ein zwölfdimensionales Weltbild aufgestellt hat, in dem viel mehr möglich ist, in dem viel mehr erklärbar ist, in dem sich eigentlich viele oder die Dinge, die wir eigentlich schon wissen aus Experimenten und Erfahrungen und bisher nicht erklären konnten, in diesem Modell von Burkhard Heim, der auch nur ein Beispiel ist, können sie erklärt werden. Ist natürlich sehr komplex zu verstehen, aber die Wissenschaft weigert sich noch ein bisschen, da irgendwie diese Grenze zu überschreiten, also diesen Filter quasi aufzuheben und diese, ja, unter anderem natürlich auch diese seltsamen Objekte auch wirklich wissenschaftlich versuchen zu deuten. Aber auch da bahnt sich ein Paradigmenwechsel an. Wie glauben Sie, hängt denn der mit diesen Vorgängen zusammen, von denen wir gesprochen haben? Also mit diesen solaren Auswirkungen, mit den Auswirkungen vom galaktischen Zentrum etc.?
Also, wenn wir unterscheiden zwischen dem, was tatsächlich ist und was wir für das Eigentliche ist, halten, dann ist natürlich zum Beispiel so eine Arbeit von Burkhard Heim, die seinerzeit weit, weit voraus war und wahrscheinlich immer noch ist, sehr geeignet, jetzt als Beispiel angeführt zu werden. Also Burkhard Heims zwölfdimensionales Weltbild spannt im Grunde genommen das gesamte Sein in zwölfdimensional im Bereich ein oder auf. Das heißt, wir sind nicht in der Raumzeit sozusagen eingebunden und ausschließlich vorhanden, sondern wir sind ganzheitlich auf zwölf Dimensionen aufgestellt. Und wobei wir bisher ja eben nur drei respektive mit der Zeitdimension vier überhaupt kannten. Und die Naturwissenschaft hat in der Regel nahezu ausschließlich mit diesen drei respektive vier, also mit der Raumzeit operiert und da das gesamte Sein einengen wollen. Also Burkhard Heim sagte ganz trefflich dazu, die Naturwissenschaft hat auf ein nach oben offenes Dach irgendwo ein nach oben offenes Haus, besser gesagt, hat einfach irgendwo ein Dach draufgesetzt und sich damit nach oben hin alles weiter auch verbaut und verschlossen. Burkhard Heim, es ist ja nun gelungen, tatsächlich auch Körper, Seele und Geist in diesem zwölfdimensionalen Konstrukt aufzustellen. Das heißt, zu vereinheitlichen geradezu. Also das, was die Naturwissenschaft bisher in der Stofflichkeit versucht hat darzustellen und die Geisteswissenschaft fast als Konkurrenz und von beiden Seiten übrigens aus fast betrachtet zu sehen war, das wird sich zusammenfügen. Burkhard Heim rechnet das zusammen. Jean-Aimé Charron hat das ebenfalls getan, ein weiterer theoretischer Physiker. Davon wird es zunehmend mehr Leute geben, die einfach erkennen, dass da das, was tatsächlich ist, einfach von uns bisher eine Welt war, die wir einfach nur so zurechtgedeutet haben. Also da wird es ganz viel Erkenntnisse, Erweiterung geben. Diese Prozesse nehmen zu. Ich habe bisher versäumt, darauf einzugehen, dass auch das nicht nur im Negativen. Ich habe also von Halluzinationen gesprochen, von Aufnahmequoten in Psychiatrien und Hinterwandinfarkten. Das sind ja alles doch sehr unangenehme Dinge. Aber tatsächlich gibt es genauso viel auch sehr angenehme, die wiederum mit anderen Parametern, mit anderen Feldern und Feldintensitäten, die auch kosmisch induziert werden, in Erscheinung treten. Soll heißen, dass ganz bestimmte Eingebungen, ganz bestimmte Erfindungen, Kompositionen, Ideen nachweislich immer dann aufgetreten sind, wenn ganz bestimmte Feldintensitäten vorherrschend waren. Das geht also auch in die ganz andere Richtung. Also da fragt man sich auch, wo kommen eigentlich dann diese Dinge her, wenn einfach mal so eine Idee im Kopf ist. Also ich wäre da ein ganz gutes Beispiel, wenn man mal ein bisschen überprüft, wird feststellen, dass sich, warten Sie mal, so Größenordnung, jedenfalls 110 oder 120 Patente halte, wobei ich sagen muss, ich bin kein Empiriker, kein Abarbeiter von irgendwelchen Forschungsprodukten oder Projekten, sondern ich kriege die Eingebung, ich habe es einfach da. Ich bin da sehr inspirativ, so könnte man sagen, aber was ist das eigentlich, Inspiration? Wo kommt denn das her? Ist dann so ein Gedanke oder so ein Bild oder so ein Ton, wenn ich jetzt Komponist wäre, oder so eine Farbe als Maler, ist die dann irgendwie von mir? Oder das ist es ja eben. Es gibt im Bereich der Gedanken und der der geistigen Ebenen keine Grenzen, die nun sagt, hier ist die Grenze, ist mein Bereich und da ist die des anderen. Robert Sheldrake fasst das sehr schön mit seinem morphogenetischen Modell auf und die morphogenetische Datenbank sozusagen ebenfalls, die auch erklärt, warum bestimmte Phänomene dann auf einmal kein Phänomen mehr sind, wenn man das Ganze eben im morphogenetischen Feld eindeckt oder aufdeckt. Das sind Sachen, die zunehmend in Erscheinung treten, dass Leute, Menschen, wie jedermann auf einmal Dinge wahrnimmt, erkennt, die aber immer nur dann überhaupt auch erkannt werden, wenn sie in den gedanklichen Kontext stehen, so in etwa im Bereich zumindest, mit dem sie sich bisher auseinandergesetzt haben. Soll heißen, dass jemand, der sich bisher überwiegend mit Agrarwirtschaft auseinandergesetzt hat, sicherlich keine neue Einsteinsche Relativitätsformel eingegeben bekommt. Da ist der Resonanzbogen einfach mal zu atypisch. Aber so in diesem typischen Bereich der Dinge, mit dem man sich bisher zumindest im Schwerpunkt beschäftigt hat, da werden völlig neue Dinge in Erscheinung treten, völlig neue Eingebungen kommen. Darüber hinaus, was alle gleichermaßen betrifft, werden wir Dinge sehen, wahrnehmen, erkennen, die dafür alle objektivierbar sind. Also da geht es nicht so, ich habe jetzt diese Eingebung gehabt und die hast du nicht gehabt, sondern wir sehen jetzt oder ich sehe eine Sache, die jeder andere auch gerade sieht. Oder wahrnimmt, riecht, anfassen kann, wie auch immer. Also diese Dinge werden zunehmend in Erscheinung treten.
Was ich auch sehr interessant finde in diesem Zusammenhang ist, also unsere Wissenschaft wird sich einfach immer mehr mit diesen Dingen auseinandersetzen müssen, die einfach bisher ignoriert wurden. Anderer lustiger Zusammenhang mit dem Ganzen ist, dass die Mayas zum Beispiel genau diese Dinge eigentlich und auch die qualitativen Dinge vorhergesehen haben vor 1500 Jahren oder ich weiß es nicht genau, wann jetzt der Tolkien und diese anderen Kalender entstanden sind. Sie haben sich ja auch mit diesem Aspekt beschäftigt, oder?
Ich habe die Mayas insofern studiert, als dass ich den Maya-Faktor von José Agüil gelesen habe. Und ich denke nicht nur gelesen, sondern den habe ich dann auch schon studiert. Ja, also mehrfach durchgearbeitet, so kann ich das schon auch vertreten. Das schon ein sehr bemerkenswertes, zunächst mal für mich phänomenologisches Werk darstellt. Also weil da Dinge so anders waren oder sind als bisher bekannt in meinem Weltbild. Aber trotzdem konnten die Mayas ja mit ihren Hinterlassenschaften schon mal Phänomene und quasi Wunder standardisieren, die in überhaupt kein Weltbild so richtig passten. Wie war es denen möglich, vor langer, langer Zeit sozusagen eine Technologie zu handeln, die wir vielleicht heute noch nicht mal haben? Also die waren uns im Teilbereich de facto wirklich voraus. Wie ist das möglich, dass sie wussten, was da jetzt gerade mit uns passiert, dass 2012 auch ein Zyklus abgeschlossen sein wird, dass es hinter diesem Zyklus einen völlig neueren Anfang geben wird, der da wahrscheinlich, so wie das aussieht zumindest, erstmalig auch den freien Willen vollständig mit berücksichtigt. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Großteil unserer Handlungen und unseres So-Seins im Grunde genommen nicht unbedingt dem freien Willen total unterliegt. Denn ich erinnere an die Arbeiten von Professor Lippitt, die immer wieder auch bestätigt wurden und obwohl man sie so gern doch falsifizieren möchte, also beweisen, dass es nicht stimmen kann, dass sozusagen eine halbe Sekunde, bevor wir eine Handlung ausüben oder an Gedanken denken, sozusagen dieses Signal schon da ist, als Bereitschaftspotenzial. Wir sind sozusagen dieser Illusion aufgesessen oder sitzen dieser Illusion auf, dass wir meinen, das sei jetzt unsere Handlung, unsere Idee, unsere Eingebung zum jetzigen Zeitpunkt. Diese Dinge kommen und sozusagen kurze Zeit bevor wir sie wahrnehmen. Und trotzdem ist dann dieses Ereignis da. Und die Forschung, die sich also mit diesem Thema auseinandersetzt, schockierend genug ist es, sagt, es gibt also maximal eine Art Vetorecht, was man in Anspruch nehmen kann. Wir können diesen Gedanken, der da von außen induziert wird, diesen Befehl sozusagen, der uns zu was auch immer, zu eigentlich fast allem aufruft, dass wir den nicht unterdrücken können, aber wir können ihn unterbinden, indem wir sozusagen ein Vetorecht einräumen. oder von diesem Vetorecht Gebrauch machen. Also dieser nicht vorhandene freie Wille, der uns von den Neurologen tatsächlich abgesprochen wird, würde uns ja eigentlich zu Zombies machen. Wenn es nicht glücklicherweise, muss ich da fast sagen, auch Ergebnisse gibt, die belegen, dass Menschen, die in ihrer sogenannten Mitte sind, das heißt, die ausgeglichen sind, nicht unter diesen doch recht unwirtlichen, standardisierten Laborbedingungen untersucht werden, tatsächlich aber auch in ihrem freien Willen jetzt drin sind. Dass da nicht eine halbe Sekunde, bevor das Erregerpotenzial in Erscheinung tritt, sie zu Zombies macht. Also das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, aber auf der anderen Seite sagt es auch, dass ein sehr erheblicher Teil, den sollte man zumindest ganz offen und ungeschminkt anschauen, unsere Handlung einfach nur ganz bestimmten Programmen unterliegt, die wir einfach so abarbeiten. So, das ist der Grad unserer Unbewusstheit. Und was jetzt passieren wird, ist, was offensichtlich die Mayas vorausgesehen haben, dass ab 2012 etwas eintritt, ein Ereignis eintritt, was sozusagen uns dann vollständig befreit von diesen Fesseln und diesen, ich sag mal, Mustern, Prägungsmustern dieser Konditionierung oder dieses nicht oder begrenzten freien Willens, den wir haben. Ein außerordentlich bemerkenswertes Thema übrigens.
Ja. Auch interessant in dem Zusammenhang mit dem freien Willen, der da quasi, den wir da wieder ausüben können, ist, dass offenbar oder angeblich keiner über das Jahr 2012 hinaus eigentlich irgendwelche prophetischen Aussagen machen kann. Ist das richtig oder?
Ja, das kann ich insofern nicht beurteilen, ja, weil das sind subjektive Meinungen und Ergebnisse. Nun weiß ich natürlich auch, dass zum Beispiel Monroe-Institut das auch professionelle Seher gibt, die eben für unterschiedliche Geheimdienste unter anderem auch ganz objektiv oder faktisch tätig sind, um eben sozusagen mal zu schauen, dass wo normalerweise der Sehnerv, die Retina nicht hinreicht. Aber die sehen sozusagen mit dem dritten Auge, so könnte man das sagen. Und die Dinge sind da und das kann man wohl auch relativ gut standardisieren, sozusagen beweisen. Aber unabhängig jetzt davon, ich habe auch davon gehört, dass sehr viele Seher, egal wo sie jetzt herkommen, über diese Mauer 2012 nicht hinauskommen. Das heißt, da gibt es offensichtlich irgendeine Barriere, so nimmt man sie wohl wahr, wo eben nichts zu erkennen ist, keine Zukunft quasi. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil das würde sich decken mit dem, was die Mayas sagen, dass ab 2012 sozusagen wir völlig frei sind. Bis 2012 haben wir quasi schon belegt. Das würde auch interessantes Indiz dafür sein, wenn man sagt, entweder gibt es Wahrsagerei und da müsste man im Grunde genommen auch schon den vielleicht auch sehr seltenen Fall heranziehen und sagen, also auch wenn das nur einmal wirklich funktioniert hat, wenn man die Zukunft vorausgesagt hat, dann muss es dieses Ereignis zumindest potenziell geben, dass also die Zukunft feststeht, also wir quasi konditioniert sind, würde alles so in die Richtung gehen des nicht vorhandenen freien Willens. Das würde ja heißen sozusagen, wir würden schon nur noch das abarbeiten, was eigentlich schon feststeht. Und wie die Mayas sagen, bis 2012 haben wir eigentlich schon gelebt und erst dann fangen wir an zu erwachen. Und ab dann schreiben wir die Zukunft neu. Deswegen kann man über 2012 nicht hinausschauen. Eine äußerst bemerkenswerte Theorie, wir werden es dann sehen. Also ich halte sie für ein bisschen bemerkenswert, ja.
Ja, ich auch. Kommen wir vielleicht jetzt noch ein bisschen auf die Medien zu sprechen, auf deren Umgang. Ich habe ja seit Jahren diesen Solarmonitor auf meiner Seite stehen und da haben Sie jetzt im Vorgespräch zu diesem Interview angedeutet, dass der unter Umständen nicht immer akkurat anzeigt, was sich gerade wirklich auf der Sonne tut.
Ja, das Phänomen, was relativ hoch bewertet wird, gerade von den Naturwissenschaftlern, ist, dass die Sonne einen Zyklus zeigt, also in diesem Zyklus, wo normalerweise seit 3 Jahren eine Steigerung der Sonnenaktivität zu erkennen sein müsste. Wir würden das an den mehrfachen Sonnenfleckenaktivitäten auch sehen, dass aber das nicht eintritt. Ein Zustand, der seit Größenordnung, so sagt man, über 100 Jahren nicht mehr in der Art in Erscheinung getreten ist, Das korreliert auch mit ganz anderen Anomalien, die wir gerade hier auf der Erde feststellen. Ganz interessanterweise auch übrigens die Börsen- und Wirtschaftswerte korrelieren relativ eindeutig mit diesen merkwürdigen Sonnenaktivitäten. Interessanterweise ist das, was wir vor der Sonne sehen, was die NASA uns zumindest anbietet, ja immer nur eine Perspektive der Sonne ist. Aber tatsächlich hat nicht nur die NASA, die Sowjets oder die Russen haben das auch gemacht, die haben Stereosatelliten hochgeschickt, wo sie sozusagen auch die Vor- und Rückseite der Sonne sehen können. Und diese Daten werden auch ins Netz gestellt. Und wenn man das betrachtet und gerade die letzten Monate das betrachtet, das tue ich übrigens sehr genau, da wird man ein Phänomen feststellen, dass hinter der Sonne eine erhebliche Aktivität ist an Sonnenflecken und vor der Sonne überhaupt nichts. Das vor der Sonne, das Ergebnis kennen wir alle. Das sehen wir seit fast vier Jahren, sehen wir so gut wie überhaupt keine Aktivität vorne. Hinten ist aber eine ganze Menge Aktivität. Wie ist das also möglich? Also rein physikalisch gesehen gibt es im Grunde genommen nur eine sinnvolle Erklärung, dass sich hinter unserer Sonne ein massenreiches Objekt befinden muss, was sozusagen diese Sonnenaktivitäten so lokal begrenzt.
Ja, und was für ein massenreiches...
Wenn immer wieder gesagt wird, wenn hier über eine erhöhte Sonnenaktivität zu erwarten wäre, die ist ja auch zu erwarten, nach wie vor. Wir sehen aber so gut wie nichts, dann kann doch irgendwas nicht stimmen. Was wir da im Moment sehen, ist sozusagen nur die halbe Wahrheit, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn hinter der Sonne, also hinter dem von uns, unser Blickwinkel von hier aus auf die Sonne, den Bildern, die uns so angeboten werden, sehen wir ja auch tatsächlich keine Aktivität in Form von Sonnenflecken. Auf der anderen Seite erkennen wir aber trotzdem, dass doch einige große Flares gerade jetzt vor 3 Tagen oder jetzt 4 Tagen in Erscheinung getreten sind. Ich weiß nicht, ob Sie die Warnungen, die auch die Sowjets herausgegeben haben, ich sage bedauerlicherweise immer noch Sowjets, aber die Russen herausgegeben haben, von der NASA habe ich da so gut wie nichts gehört. Aber tatsächlich kann man es sehen. Es gibt also schon, wenn man die LASCO-2-Aufnahmen ansieht, die sozusagen eine Perspektive auch zwar von vorne haben, aber über die abgedeckte Sonnenscheibe auch diese koronalen Massenauswürfe sehr gut sichtbar und deutlich macht, dann wird man sehen, dass es dort Explosionen gab, von erheblichem Ausmaß übrigens, wo aber vorher, und das hätte es normalerweise geben müssen, überhaupt keine Sonnenaktivität zu erkennen war, die dafür erforderlich wäre, um so eine Sonnenexplosion überhaupt ja zu rechtfertigen. Das Phänomen erklärt sich in dem Moment, wo man erkennt, dass hinter der Sonne sozusagen einiges los ist an Sonnenaktivitäten.
Ja, aber was für ein massereiches Objekt könnte diese Aktivität auf der Rückseite, also auf der uns abgewandten Seite, nehme ich an, sprechen wir jetzt?
Das ist jetzt eine der heißesten Spekulationen.
Ja.
Und ich muss sagen, anhand des Grades der Manipulation der Bilder. Gerade letzte Woche sind einige Bilder von der NASA de facto ausgetauscht worden. Ich habe also das Glück erfahren dürfen, dass ich die Bilder sozusagen live täglich mehrfach ablade. Und gerade diese Aufnahmen hinter der Sonne sind Aufnahmen, die nur wenige angucken, weil nicht sehr wenige wissen, dass es diese Aufnahmen auch gibt. Die schaue ich mir natürlich an und fiel mir da auf, wie ich gerade sagte, dass hinten extreme Sonnenaktivitäten zu erkennen sind und vorne gar nichts. Deswegen habe ich sie einfach abgeladen und das ist ja auch öffentlich zugänglich, damit tue ich ja auch nichts Unrechtmäßiges. Nun habe ich aber abgewartet, was das Ergebnis, was von den Russen ausgewiesen wurde als Warnmeldung, gerade jetzt vor 3 Tagen, wollte ich mir angucken, was ist nun vor und hinter der Sonne los. Und wunderte mich, dass auf einmal diese Sonnenbilder hinter der Sonne, die von der NASA freigegeben wurden, noch vor ein paar Tagen, auf einmal ausgetauscht wurden. Zeitgleiche Aufnahmen mit völligen Inaktivitäten.
Heißt das jetzt?
Es ist belegbar und ein paar Kollegen von mir, wir sind jetzt gerade in einer Gruppe von 12 Leuten, die das ebenfalls festgestellt haben, die diskutieren da gerade drüber. Also das ist jetzt natürlich Spekulation, warum das so ist. Fakt ist, dass man da mit einem neuen Ereignis einhergeht. Das zu bewerten ist schwierig. Man kann nur eins erkennen, da muss irgendwas sein, wie Sie auch schon richtig bemerken, was hinter der Sonne in Erscheinung tritt, und aber auf der anderen Seite eben nicht kontinuierlich da ist. Denn es ist nicht so, dass rund um die Uhr und quasi jeden Tag diese Sonnenaktivität, die Sonnenspots zu erkennen sind. Die bauen sich fast spontan auf. Auch ein völlig atypisches Verhalten für die Entstehung von Sonnenflecken. In der Regel bauen die sich vorsichtig auf. Das ist Erfahrungswissenschaft über Jahrzehnte aufgebaut. Diese Flecken sind spontan da und führen dann zu extremen Explosionen. Also das induziert noch mehr die Idee oder Vorstellung eines massenreichen Objektes hinter der Sonne oder eben auf, von einer künstlich-technischen Art hervorgerufen, die ich überhaupt nicht bewerten kann.
Sie meinen jetzt die künstlich-technische Art, also dass es keine große Masse ist, sondern eben nur auf dieser einen Seite die Aktivität auftritt.
Eine induzierte, eine hervorgerufene Manipulation sozusagen der Sonne.
Ja. Oder das...
Nicht vergessen, bitte?
Ja, oder dass die Vorderseite der Sonne manipuliert wird, dass sie nicht diese Aktivität zeigt. Das könnte auch sein, ne?
Beides denkbar. Es gibt natürlich den Leuten, die über Nibiru Bescheid wissen oder Bescheid wissen wollen. Ich bin da nicht so ganz sicher. Ich bin davon überzeugt, dass es diesen 12. Planeten tatsächlich gibt. Wo er sich gerade befindet, das vermute ich noch nicht mal. Also da sind zu viele Desinformationen im Umlauf und da will ich mich auch gar nicht so äußern, weil ich da gar nichts Konkretes weiß. Man könnte jetzt sagen, Nibiru, weil man sagt ja auch, Nibiru sei ein künstlich zu lenkendes Objekt, sozusagen ein Planet als 12. eben ausgewiesen, wie Sitchin das so schön macht, der aber schon auch lenkbar ist. Aber in welcher Form, kann ich mir von der Technologie ja gar nicht vorstellen. Wenn das so wäre, wenn er nicht nur lenkbar, steuerbar wäre, sondern auch meinetwegen immer nur dann auftritt, über vielleicht Dimensionsveränderungen, die Veränderung von der 5. in die 3. Dimension wäre ja theoretisch zumindest denkbar und dann eben nur spontan auftritt, dann könnte es eine Erklärung dafür sein. Also von der Masse her des Objektes könnte das mit Nibiru durchaus stimmen. Aber ich möchte da nochmal wiederholen, das ist Spekulation, da weiß ich zu wenig drüber eigentlich, so gut wie gar nichts.
Ja gut, Nibiru könnte natürlich dieses massereiche Objekt sein, aber interessant, dass natürlich diese Diskrepanz besteht. Wäre es vielleicht möglich, dass einfach nur die Messdaten, die wir von der Vorderseite bekommen, einfach nur manipuliert sind? Also das wäre jetzt die platteste Erklärung vielleicht, aber...
Na, das vermute ich nicht.
Okay.
So wie es aussieht, wenn ich den ganz offiziell freigegebenen, unzensierten Aufnahmen der Sonne nicht nur von LASCO ansehe, also des SOHO-Satellitens. Wie Sie ja auch kennen, gibt es ja nicht nur LASCO 2 und 3, das sind diese roten und blauen Perspektiven der Sonne, sondern es gibt eben auch die unterschiedlichen Filter davor, dass man also eben von den UV-Anteilen und Infrarot-Anteilen so bestimmte Perspektiven der Sonne hat. Und wenn man sich da den Infrarotbereich anschaut mit der Sonne hinten drin, kann man erkennen auf bestimmten Aufnahmen, dass zum Beispiel dieser letzte Sonnenflecken, also dieser, der relativ spontan aufgetreten ist, induziert wurde. Da gibt es also ein laserähnliches Aufscheinen, möchte ich das sagen, wie ein Lichtbalken, das zeigt diese Aufnahme ganz unmissverständlich auf, von außen gerichtet von, ich denke mal, auf 3 Uhr, von 3 Uhr auf genau dieses, auf diese Lokalität der Sonne gerichtet, und bei den nächsten Aufnahmen tauchte dann dieser große Flair auch auf. Also wenn das so ist, was das Auge einen so anbietet und in der Deutung dann auch unser Verstand, dann wäre das ein tatsächlich induziertes, künstlich hervorgerufenes Ereignis.
Unglaublich. Bleiben wir kurz noch bei den Medien, oder gehen wir jetzt zu den Medien und dem Umgang der Medien. Wir sprechen da von einem ziemlich einschneidenden Ereignis. Wenn das tatsächlich so eintritt, dann ist das das einschneidendste Ereignis, das wir zumindest in unserer Geschichte jemals erlebt haben. Ich meine, es kann natürlich sein, dass wir vor x-tausend Jahren ähnliche Erlebnisse hatten als globale Zivilisation, aber nun erinnern können wir uns nicht mehr dran. Wenn das also jetzt unmittelbar bevorsteht, wir reden da ja von 3 Jahren ungefähr, ne? 3-4 Jahre.
Ja.
Dann.
Naja, gut, Ja, also ich denke, plus minus 2012, ein Jahr nach oben oder unten, wird schon zumindest dieses Ereignis in Erscheinung treten mit diesem Megaflare. Davon gehe ich aus. Mhm. Und die selektive, oder nein, was heißt die subjektive Wahrnehmung der Zeit, wird sich verzwanzigfachen. Also diese Aussage ist jetzt ungefähr vor 6 Wochen getroffen worden von Kollegen vom Pavlov-Institut. Das kann jetzt schon so sein, dass wir jetzt vielleicht sagen könnten, vielleicht nur noch für 14-fachen. Dieser Prozess verläuft nicht linear, sondern exponentiell. Unsere Wahrnehmung von Zeit korreliert auch mit bestimmten Sonnenaktivitäten, Feldstärken und so weiter, die wir dann noch messen können. Also das sind alles Dinge, die in Erscheinung treten. Und 2012 plus minus ein Jahr, obwohl ich sage, es könnte genauso gut im nächsten Jahr schon passieren, dass es diesen Megaflare gibt. Ich möchte dazu ein ganz triviales Beispiel anführen, um es ganz unmissverständlich zu machen. Wir stellen uns einfach mal einen Schnellkochtopf vor, der einfach mal auf einer Flamme sich dahin kocht, wo aber der Druck nicht entweichen kann. Jetzt nehmen wir mal analog dazu Kochtopfsonne adäquat und wissen jetzt, normalerweise die Energie der Sonne muss in einem Zyklus von 11,3 Jahren einmal so ein Minimum, Maximum, so ein Zyklus durchlaufen. Das heißt, wir sind jetzt schon 2, 3, eigentlich sogar 3,5 Jahre überfällig. Das heißt, da hat sich eine Menge Druck angestaut, der irgendwann raus muss. Das heißt, wenn man jetzt mal weiter, vielleicht sehr trivial gedacht, hochrechnet und sagt, also je später dieses Ereignis eintritt, der Sonnenaktivitäten, sozusagen, dass die Sonne Dampf ablässt, umso größer wird das Finalereignis sein. Ich hoffe, Sie können mir da folgen.
Ja.
Und da wäre es naheliegend, also wenn ich das jetzt wüsste und dieses Modell standardisieren würde, dann würde ich sagen, und über eine Technik verfügen würde, die auf die Sonne Einfluss ausüben könnte, in der Form, dass ich in diesen Kochtopf quasi so kleine Nadeln oder kleine Löcherstopf hineinsetze, sodass etwas Dampf und Druck abgelassen werden kann, dass es nicht zu diesem ganz großen Ereignis kommt, diesem fast Explosieren des Topfes respektive der Sonne, weil das würde die Erde wahrscheinlich katastrophalst treffen, dann würde ich das wahrscheinlich tun. Ein denkbares Szenario, das würde dann zumindest in diese Denkrichtung führen, dass das da nicht eine Manipulation im negativen Sinne ist, die da abläuft. In der Regel ist dieser Terminus Manipulation ja negativ konditioniert.
Ja, in der Regel. Wird auch sehr oft missbraucht. Ne? Aber okay, Das heißt, es könnte vielleicht diese Aktivität auf der Rückseite der Sonne, könnten das diese Nadelstiche sein?
Ja, das wäre durchaus eine Vermutung, die naheliegend ist, um uns quasi zu schützen.
Ich meine, ich bin sehr versucht zu fragen, ob Sie irgendeine Idee haben, wer diese Nadelstiche tätigt, aber...
Nein, das kann ich weiß Gott nicht. Ja. Also wenn ich Hillebrand von Ludwiger jetzt heranziehe, der sich natürlich von diesen Themen sicherlich distanzieren würde, ich kenne ihn privat sehr gut und ich schätze ihn sehr, auch vor allen Dingen seine Arbeit, aber ich zitiere eins, was er nicht nur mir immer anbietet als Erklärung überhaupt dieser UFO-Phänomene, er sagt, das sind wir aus der Zukunft, die wir da sehen. Also okay. Wir selber aus der Zukunft. Und das ist insofern auch interessant, da kommen ja wieder die Mayas ins Spiel, die ja sozusagen auch Zeitreisende sind, sich für solche zumindest auswiesen und sagen, also wir wissen ja schon, was passiert, weil wir kommen ja aus der Zukunft. Und das ist wäre eine interessante Geschichte. Also wenn wir aus der Zukunft sozusagen mit einer Technologie hier aufscheinen, die wir uns hier noch gar nicht vorstellen können, tja, dann könnte das alles passieren. Aber ich will das gar nicht zu sehr begrenzen. Was heißt wir? Also ich bin einverstanden damit, den Begriff Entität zu erweitern und dieses, was wir mit menschlich sozusagen assoziieren, mit den Humanoiden, denke ich, ist das also sicherlich eine Randspezies in einem ganz großen Ganzen. Das, was aber relativ einmalig sicherlich ist, ist der Persönlichkeitskern, den Burkhard Heim so schön so nennt, also das Restselbstbild, so könnte man das auch nennen, das, was uns üblich macht oder übrig bleibt, wenn unsere Körperlichkeit abgelegt wird. Das Ewigliche sozusagen, das Unsterbliche, weil das außerhalb der Zeit natürlich nur die Ewigkeit gibt, wo wir uns auch zurückziehen, wenn der Körper abgelegt wird und entscheiden können und wann und ob wir wo wieder auftauchen werden. Also diese Dinge, denke ich, gehen damit ein in diese Grundbewertung. Und so gesehen in einer großen Ganzheitlichkeit, wo Raum und Zeit dann überhaupt keine Rolle mehr spielen, sind Technologien denkbar, die auch sowas handeln, was wir da gerade sehen. Und dann könnten das tatsächlich auch Aspekte von uns selber sein, unsere Geschwister, Brüder sozusagen, die auf einer zwölfdimensionalen Ebene, auf der X12-Ebene sowieso alle eins sind.
Ja, und ab da habe ich dann wirklich Probleme, es mir vorzustellen, aber ich tue es immer wieder gern. Ja, unglaublich. Jetzt die Medien, ich meine, wie werden die jetzt eigentlich damit umgehen? Ich meine, bis jetzt, es kommt da jetzt ein Roland Emmerich-Film, glaube ich, heraus. Das ist das übliche Apokalypsen-Horror-Szenario. Es gibt zum Beispiel einen Remote-Viewer namens Ed Dames, der seit Jahren vom Killshot spricht, der uns also alle dahin rafft. Also der sieht für die Erde überhaupt keine Zukunft. Und spricht da jetzt eben diesen einen Aspekt an, dass also diese geladene Teilchenwolke, ich glaube, so kann man einen Massenauswurf nennen, dass wenn uns der jetzt also mit voller Wucht trifft, noch dazu, wo unser Magnetfeld unten ist, dass das natürlich sehr negative Auswirkungen auf die Erde hat. Aber jetzt, also verschiedene Leute wagen sich dann schon immer wieder an die Öffentlichkeit. Sie sind einer der wenigen, sie aber auch einer der wenigen, der wirklich eigentlich ein sehr positives Bild vermittelt. Aber wann werden denn die Medien darauf einsteigen? Denn ich glaube, wenn das wirklich so passieren wird, wie man da jetzt andenkt, also oder wie über das wir jetzt gesprochen haben, wenn dieses Ereignis eintritt, dann ist es ja von essentieller Bedeutung, dass Menschen auch davon erfahren und dann nicht völlig ahnungslos quasi gespiked ihren LSD-Trip einnehmen.
Also das, was da jetzt in Arbeit ist und was da auf uns zukommt, diese Fernsehserien und Filmserien, die teilweise schon gedreht sind, da sind Verträge schon abgeschlossen. Ich weiß, welche Filme da kommen. Es geht grundsätzlich um das Thema 2012 und es ist immer das apokalyptische Szenario in unterschiedlichen Varianten natürlich. Und das ist genau der Grund. Ich meine, es gibt verschiedene, ich habe glaube ich drei schon genannt jetzt, aber es ist dann zumindest einer der großen Gründe, warum ich dann auch sehr großes Risiko eingegangen bin und gesagt habe, ist egal, was das kostet, ich bin ja eigentlich kein Filmproduzent und man macht mir nicht mal so eben einen Film. Also ich habe dafür meine Existenzgrundlage sozusagen aufs Spiel gesetzt. Ich habe Haus und Hof verpfändet, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe diesen Film finanziert. Gar nicht mal mit der Intention, das Geld dafür wieder reinzuholen. Also das war kein Projekt, was sich rechnet oder nicht rechnet. Das war für mich eine Sache der Verantwortung. Also
Revolution. Revolution 2012. Wir sprechen jetzt von dem Film, den Sie also, der jetzt im Mai quasi genau seine Premiere
hat. Genau die Gegenseite von denen darstellt, was sich die Medien da ausgesucht haben, wo ich ausschließlich nur, ich nenne das immer so schön, das Kettensägenmassaker antreffe. Und das kann es nicht sein, selbst wenn es so wäre, dann wäre für mich die halb gefüllte, zur Hälfte gefüllte Flasche immer noch eine halb volle und keine halb leere.
Aber es ist ja auch völlig unverantwortlich, wenn jetzt da tatsächlich so Zustände, also wenn wir also jetzt in diesen Zustand des erweiterten Bewusstseins quasi getreten werden vom Kosmos, ja, so sage ich das jetzt mal salopp. Und wir jetzt aber nur Informationen kriegen, die uns Angst machen, ist ja kompletter Wahnsinn. Ich meine, jeder kennt den Begriff Horrortrip. Ne? Das ist so wie sich LSD einnehmen und sich Clockwork Orange im Kino anschauen. Gibt Leute, die sollen das gemacht haben. Ich meine, ist keine gute Idee. Ne? Und wenn man jetzt also 2012 nur in diesen Kettensägen-Massaker-Kontext stellt, den Sie da auch genannt haben, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, es ist der Wahnsinn. Ich empfinde es genauso. Und ich bin nur überrascht und teilweise ein bisschen schockiert und hoffe, dass das sich aber auch bald ändern wird, dass ich da relativ allein bin, auch bei der Front, der zumindest sich im Filmbereich davor gewagt hat und da sozusagen die Gegendarstellung oder zumindest eine andere. Ich bin ja nicht in der Opposition, sondern ich stelle das einfach mal wesentlich objektiver dar. Die Leute erheben ja gar nicht den Anspruch, irgendwie wissenschaftlich daherzukommen, sondern die sagen einfach, sie haben das Urteil schon gefällt. Die Welt geht unter und basta und ich zeige euch oder wir zeigen euch, wie ihr sterbt. Und das kann es ja nun wirklich nicht sein. Und wir werden sehen, was jetzt am 13. Mai, wie die Leute darauf reagieren. Und ich bete, wirklich inständig, dass es da noch ein paar mehr Leute gibt, die sich da aufgerufen fühlen und eine Öffentlichkeitsarbeit leisten, dass möglichst viele Menschen erkennen, was da gerade mit uns passiert, dass das im Grunde genommen etwas ganz Wunderbares ist, eine Erweiterung unseres Bewusstseins. Für mich ist dieser Evolutionssprung eine gar nicht so pathetische oder theatralische Geschichte. Wir werden sicherlich von der Morphologie her nicht anders daherkommen, also keine größeren Köpfe oder Körper, sondern vielmehr wird es die Veränderung sein vom Mensch quasi zum Hypermensch, der in der bewusstseinserweiternden Phase einfach daherkommt. Also Dinge mehr wahrnimmt als bisher. Denn das erklärt das Phänomen ja schon sehr trivial, dass man sagt, wieso nutzen wir eigentlich nur 10% unseres Gehirns, wo doch die 90 restlichen Anteile so da so brach liegen. Noch extremer ist das ja mit unserer Ressourcen-DNA. Da weiß man, da sind nur 97% inaktiv oder sind 97% inaktiv und nur Größenordnung 3% aktiv. Also das sind Dinge, die dann auf einmal Sinn machen und man sagt, okay, die brauchen einfach, das ist alles veranlagt, das braucht einfach nur aufgerufen zu werden, angeschaltet zu werden. Und diese Anschaltungsparameter sehe ich in Erscheinung treten.
Ja, was die Dinge treten also jetzt in Erscheinung und was wäre jetzt Ihr persönlicher Rat an Leute, die das jetzt gehört haben und das durchaus ernst nehmen und sich vielleicht fragen, naja, wie kann ich denn das möglichst smooth gestalten?
Ich denke, eine kritische Hinterfragung des ganzen Themas sollte auch meine Darstellung kritisch hinterfragen. Das sollte grundsätzlich jeder tun. Kommt man zum eigenen Bild. Man sollte auch mit berücksichtigen, dass ein Großteil der angebotenen Informationen Desinformationen sind, die eben dazu dienen, um einen zu irritieren und auch so widersprüchlich aufgestellt sind. Zu einer These gibt es eine Antithese, dass man hinterher eigentlich weniger weiß als vorher. Aber da denke ich mal, ist es sehr sinnmachend, tatsächlich den Instinkt, die Intuition walten zu lassen. Also das ist der eine Rat, den ich gebe. Und ein anderer ist der noch viel weitreichender ist, dass man auf seine Träume achtet. Zunehmend mehr, jeder wird erfahren haben, dass die Traumqualität, Schlafqualität vor allen Dingen eine ganz andere ist als noch vor ein paar Jahren. Dass man da bitte darauf achten soll, sich mit dem Auftrag ins Bett begibt, wenn man dann einschläft kurz vorher. Ich möchte ganz gerne in Erinnerung behalten, was ich da heute so daher träume. Man kennt das Phänomen, dass man sich zu einer Zeit verabreden kann, wo man dann wach wird. Also als Beispiel, ich möchte morgen um 6 wach werden, weil ich gerade keinen Wecker dabei habe. Funktioniert bei fast allen Menschen relativ genau übrigens. So kann man sich diesen Auftrag auch erteilen, in der Form man sich einfach mal beauftragt, einen Großteil des Traums, zumindest der Tenor des Traumes, die Essenz daraus, dass man die am nächsten Tag noch in Erinnerung hat. Und die sollte man genau bewerten. Ich bin davon absolut überzeugt und ich arbeite mit vielen Menschen zusammen, bekomme die Ergebnisse aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Foren, dass Menschen eine andere Traumqualität haben, andere Dinge wahrnehmen, nachdem sie auch sensibilisiert wurden, da mal genauer hineinzufühlen, hineinzusehen, was da gerade mit ihnen passiert. Das kann man erweitern und ergänzen, ein Tagesbewusstsein, dass man einfach nur über den erteilten Auftrag, spür mal, was da jetzt gerade so ist, wenn ich einen Großteil der Hektik ablege. Da sind ganz andere Dinge auf einmal wahrnehmbar, die vorher nicht da waren. Also das Umschalten in einen sensiblen Modus, sensitivierten Modus, könnte man vielleicht besser sagen. Das halte ich für ganz sinnvoll, sich selber den Auftrag erteilen. Was natürlich dazu führt oder was natürlich erforderlich macht, dass man einer gewissen Gedankenhygiene sich unterzieht, genau überlegt, was man so einfach da hinten so angeboten bekommt durch die Medien, was einen in der Regel über die Assoziation mit dem dann vom Weg eigentlich ablenkt, eher in die Angst gehend oder weit von sich selber entwegführend jedenfalls bringt. Dass man da sagt, okay, mal zumindest partiell eben mal, wenn man es nicht ganz aushält, ohne vielleicht mal Handy-Einfluss, wenn es mal ein halber Tag ist, ohne Rundfunkfernsehen und ohne irgendwie ein Buch, was mich nicht gerade sehr glücklich macht, vielleicht ein schöngeistiges wäre schon besser, aber mal wirklich sich selber, ein Rendezvous mit sich selber eingeht. Das rate ich aus Erfahrung, weiß ich, dass das ein guter Rat ist. Rendezvous mit sich selber heißt, ich treffe keine zweite Person, sondern ich verabrede mich nur mit mir alleine und es wird auch niemand da sein. Denn ich sorge dafür, dass ich ungestört bin, damit mich da keiner überrascht mit mir selber quasi. Und in dieser Ungestörtheit wird dann auch nichts passieren, außer dass ich genau wahrnehme, was gerade mit mir ist, wer ich bin und um mich herum passiert. Also mir kann ich da im Moment nicht anbieten, aber diese Ausrichtung alleine, Denkausrichtung, führt zu einer zu völlig neuen Wahrnehmung und Erfahrung, die immer weiter zunehmen werden. Also tatsächlich sind das Prozesse, die nach oben hin offen sind und die Dinge, die vorher man für unmöglich hielt, dann, wenn man sie aber zwei, dreimal erfahren hat, auf einmal zum Standard gehören und sich da dann wieder weiter vorarbeitet. Also das ist ein Weg, wo man sich abwendet von den Medien, die einen in der Regel ohnehin gerade das anbieten, was wir eigentlich nur, was nur Angst erzeugt. Und Angst ist bekanntermaßen genau das, was uns am weitesten von uns selber wegbringt und dazu in der Regel sogar eher dazu führt, das Horrorszenario als dieses Szenario als Horrorszenario zu erleben.
Herr Breus, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen jeden erdenklichen Erfolg für Ihren Film und Ihr Buch.
Ja, ich danke Ihnen auch und ich hoffe, dass es viele Menschen erreicht und dass sie sich sensibilisieren für dieses Thema und wünsche allen noch einen schönen Abend.